Am Mikrofon Harald Asel. Als Sommerwiederholung hören Sie jetzt die Sendung vom 13. März 2022.
Es gibt derzeit viele Gründe, schwarz zu sehen. Der Krieg in der Ukraine und die bei uns ankommenden Geflüchteten, 2 Jahre Corona, Klimawandel und Artensterben und auch der Druck im Alltag, sei es am Arbeitsplatz, sei es in unseren hypermobilen Städten, wächst. Vielleicht führt dieser Zustand aber auch dazu, dass sich ein Tabu auflöst. Immer mehr Menschen sprechen offensiv über ihre Krankheit Depression. Psychische Erkrankungen werden längst nicht mehr als persönliches Versagen der Einzelnen abgetan. Aber worüber sprechen wir, wenn wir über Depressionen sprechen? Worüber sollten wir mehr sprechen? Wie können wir uns schützen? Und was muss sich alles ändern um uns herum? Das werden mir meine 4 Gäste sagen. Im Inforadio Forum begrüße ich hier im Studio Masdar Adli, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Fliedner Klinik Berlin. Maxi Bunz, die Diplompsychologin, ist wissenschaftliche Referentin im Umweltbundesamt in Dessau. Jakob Hein, Schriftsteller und niedergelassener Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Und aus der weiten Welt ist uns auch zugeschaltet der Publizist, Fernsehmoderator und Arzt Eckart von Hirschhausen. Und den frage ich gleich mal zu Beginn, stimmt meine Behauptung überhaupt? Das Tabu über Depressionen zu sprechen löst sich derzeit auf, nur weil ein paar Prominente sich jetzt über ihre Krankheit äußern.
Ich sehe auf alle Fälle da eine positive Entwicklung. Dieses Thema Entstigmatisierung begleitet mich auch schon seit über 30 Jahren. Ich habe ja auch mal als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin auf dem Feld gearbeitet und auf dem letzten Psychiaterkongress, dem DGPPN, mit Masdar Adli, Maxi Bunz und anderen zusammen auch gezeigt, wie eng die seelische Gesundheit auch mit den anderen Krisen, die Sie gerade genannt haben, zusammenhängen. So gesehen sehe ich da, dass sich was tut, aber es ist auf der anderen Seite auch höchste Zeit, denn nach wie vor ist es eine Volkserkrankung. Wir sind, was die härteste Folge von seelischen Erkrankungen angeht, auch beim Suizid nicht wirklich gut unterwegs. Und da habe ich zum Beispiel auch bei Hirschhausens Quiz des Menschen jetzt eine Petition losgetreten, was mich sehr freut, wenn öffentlich-rechtliche Sendungen auch über die Unterhaltung hinaus einen Impact haben, dass wir dringend sowas bräuchten wie eine Suizid-Hotline, wo wir auch mit vielleicht einem Song oder einer populären Aktion dafür sorgen, dass jeder Mensch weiß, wenn es mir schlecht geht, ich kann mir Hilfe holen. Es ist kein Stigma, es ist kein Hemmnis dabei. Mit einem gebrochenen Bein holt sich jeder Hilfe. Mit einem Knacks in der Seele sollte es genauso selbstverständlich werden.
Wir kommen auf diese Aktion und auf diese Petition nochmal zurück. Bevor wir aber tiefer einsteigen in das Thema, sind denn so Krisenzeiten wie im Moment, wo viele Gewissheiten zerbröseln, sind das eigentlich Hochzeiten für depressive Erkrankungen, Masdar Adli?
Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der wir alle emotional aktiviert sind, in eine Zeit, in der wir alle, glaube ich, schlechter schlafen und angespannter sind. Und wenn man dabei von einem vielleicht schon etwas schwierigeren Grundlevel startet, wenn die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, nicht so groß sind, weil man vielleicht schon auch eine psychische Vorerkrankung hat, aus anderen Gründen einfach nicht so gut kompensieren kann, dann ist das eine Zeit, die einen dann durchaus über die Krankheitsschwelle schubsen kann.
Wie erwähnt, dies ist eine Sendung vom 13. März, die eine Woche zuvor aufgezeichnet wurde, unmittelbar nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine.
Und wir sehen jetzt nach einer Woche, die auch schon viel zu lang ist, des Ukraine-Krieges natürlich nicht schon konkrete Zahlen, aber ich kann aus der Praxis und auch aus meinem eigenen sozialen Umfeld berichten, dass es viele gibt, denen es psychisch nicht gut geht, die Schwierigkeiten haben, sich auf die Arbeit zu konzentrieren oder einfach auch wirklich schlecht schlafen können.
Jakob Hein, sind es schon Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen und sagen, hier, ja, diese konkreten Schwierigkeiten, die machen mir zu schaffen?
Also in der Kosmos-Studie wurde ja gezeigt, dass eben die Hoffnung eigentlich fast das Schwierigste ist, also die enttäuschte Hoffnung. Und wir hatten ja eine Hoffnung auf eine auf jeden Fall zumindest lange Corona-Pause und dass endlich dieser Stressmodus enden kann und man sich vielleicht auch auf Probleme konzentrieren kann, wie jetzt den Klimawandel, also dass man sich aber um Dinge kümmern kann, um die man sich auch kümmern möchte, dass die dann so komisch zerstört wurde. Also wir haben größte Probleme in der Praxis, überhaupt Leute noch unterzukriegen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen und ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt auch noch mal heftiger geworden ist. Und wir wissen jetzt als Praxis gar nicht mehr, was wir überhaupt tun sollen, um diesen Nachfragen gerecht werden zu können.
Maxi Bunz, ich habe das schon gesagt, Sie arbeiten am Umweltbundesamt und die Frage, wie sehr ja so langfristige Veränderungen wie der Klimawandel Auswirkungen haben auf unsere psychische Gesundheit beziehungsweise auf unser psychisches Unwohlsein. Wir werden das noch im Detail besprechen. Was ist eigentlich stärker auslösend? Direkte Katastrophen, wie wir sie zum Beispiel auch im letzten Jahr gesehen haben mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, oder so dieses Schleichende, dass ich gar nicht fassen kann, wo stehen wir jetzt, was Klimawandel oder was Artensterben angeht?
Also die Antwort muss da lauten, beides. Tatsächlich ist es so, dass wir evolutionär so gestrickt sind, dass wir die unmittelbare Bedrohung natürlich erstmal stärker wahrnehmen und dann auch entsprechend reagieren und uns das eben auch sehr stark beeinträchtigen kann. Und dann ist es aber so, dass gerade die chronischen Stressoren, das über einen langen Zeitraum hinweg eine bestimmte Bedrohung am Horizont beispielsweise schwebt, wie im Fall des Klimawandels, aber wie auch im Falle von der Corona-Pandemie. Dieser chronische Stress und diese chronische Bedrohung, die führt dann eben am Ende dazu, dass sich unser Nervensystem nicht mehr in die Balance zurückbewegen kann, dass wir kontinuierlich dysreguliert sind. Und das führt eben dann auch dazu, dass psychische Störungen entstehen.
Nehmen Depressionserkrankungen eigentlich zu oder werden sie nur häufiger festgestellt? Weil früher hieß es, Männer kriegen Magengeschwüre, Frauen kriegen halt Depressionen. Und inzwischen schauen auch die Menschen, die das selber betrifft, genauer hin. Wie ist das, Master Adli?
Also es ist richtig, dass wir zum Beispiel in den Krankmeldungsstatistiken eigentlich bei allen Krankenkassen eine ganz rapide Zunahme depressiver Erkrankungen als Diagnose, als Krankschreibungsgrund verzeichnen. Und das schon seit vielen, vielen Jahren ein ungebrochener Trend. Der Konsens ist allerdings, dass das weniger daran liegt, dass die Krankheit in epidemischem Maße zunimmt, sondern dass sie viel eher erkannt wird, dass die Menschen sich leichter tun, über psychische Symptome, die die Emotionen betreffen, die das eigene Erleben betreffen, beim Hausarzt zu sprechen oder sich auch Angehörigen gegenüber zu öffnen und so den Hilfeweg zu organisieren. Was früher noch irgendwie häufig Rücken war, ist jetzt eben richtigerweise eine Depression auf dem Krankenschein und das erklärt diese Zunahme am ehesten. Seit der Pandemie allerdings, da gibt es jetzt doch auch erste Hinweise darauf, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit an Depressionen etwas zugenommen hat.
Wenn ich da was ergänzen darf?
Ja.
Zum einen gibt es natürlich auch echte Rückenschmerzpatienten und chronischer Schmerz ist auch noch ein Risiko für sagen, depressive Verstimmung. Das hängt auch eng miteinander zusammen. Und ich möchte gerne das, was Maxi Bunz gesagt hat, nochmal unterstützen, dass es vor allen Dingen auch sagen, um diese Idee von sehe ich einen Ausweg, sehe ich eine Perspektive für mich geht. Und gerade wenn wir im Moment erleben, dass so viele Krisen gleichzeitig zu bewältigen sind, wo man denkt, eine hätte uns auch gereicht, da gibt es viele Menschen, die sozusagen dieses Gefühl, ich komme damit noch klar, ich habe noch Inseln der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, dass das nicht nur eine Frage von den wirklich handfest klinisch depressiven Menschen ist, sondern wirklich auch ein, das erlebe ich auch direkt im Umfeld, ganz viele Dinge, die uns eigentlich seelisch gut tun, haben halt auch gerade durch die Pandemie nicht stattgefunden. Also ich bin ja auch Bühnenkünstler, es gibt einfach viel weniger positive Gemeinschaftserlebnisse. Menschen treffen sich nicht mehr im Theater, im Kabarett, im Konzert und sehen, ach Mensch, wie schön kann auch das Leben sein. Wir haben viel weniger Leben auf den Straßen, wir haben weniger informellen Kontakt auch bei der Arbeit. Diese ganze Zoom-Fatigue, also diese ganze Zeit Menschen nur auf Bildschirmen zu erleben und nicht wirklich sozialen Kontakt auch niederschwellig aufbauen zu können. All das ist ja etwas, was einem sonst auch durch den Tag trägt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch verstehen, dass seelische Gesundheit auch immer die Summe ist von den schützenden, den positiven Faktoren und all dem, was an uns zerrt. Und da gibt es im Moment wirklich eine Schieflage.
Jakob Hein.
Also ich würde dem noch anschließen wollen, dass sich auch natürlich die Behandlung sehr, sehr, sehr stark verbessert hat in den letzten 30 Jahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass es wirklich schreckliche Kliniken in Deutschland gab, wo man heute seinen Feind nicht reinbringen würde, sage ich mal so böse. Und da hat sich sehr, sehr viel positiv getan. Wir haben eine individualisierte Behandlung. Wir behandeln absolut schwerpunktmäßig ambulant. Wir können tagesklinisch behandeln. Wir können mit modernen Behandlungsmethoden, nicht nur Psychopharmaka, können wir den Menschen einfach so signifikant helfen, dass wir auch einfach besser geworden sind und dass es also gute Gründe gibt, auch uns aufzusuchen, dass es in den 70er Jahren zumindest, also besonders in der alten Bundesrepublik, gute Gründe gab, die Psychiatrie zu vermeiden, weil da war es wirklich möglich, dass man dann für ein Jahr verschwand an einem Ort, wo man nicht gerne ist. Und das will ich aber auch gerne natürlich heute in so einer öffentlichen Diskussion auch sagen, wie modern, friedlich und freundlich wir als Psychiatrie zum Glück geworden sind und wie wenig man sich fürchten muss, zu uns zu kommen.
Ich würde jetzt gerne mal herausfinden, wir haben zum einen über die Dinge gesprochen, die uns alle belasten, die jeden von uns in irgendeiner Weise jetzt durch das Übereinanderstülpen verschiedener Krisen beschäftigen. Und die Frage, wann beginnt dann eigentlich der Moment, wo ich sage, das ist jetzt eine Krankheit. Wir haben jetzt auch eben im Alltag, sagen wir gerne Depression, meinen aber sicherlich eine ganze Reihe von Störungen. Eckhard von Hirschhausen, Ihnen vertraut die Fernsehnation. Sie können wahrscheinlich in drei Sätzen sagen, was wir als Laien nicht begreifen, nämlich zu unterscheiden, wann ist etwas wirklich ein klinisches Problem und wann ist es das, was man früher mir sagte, ach, das ist Schnupfen der Seele.
Da würde ich doch gerne den Telefonjoker Master Adli nehmen, der viel länger in der klinischen Betreuung ist. Ich unterstütze Jakob Hein völlig in der Entstigmatisierung, dass sich da viel getan hat. Aber gerade weil ich nicht mehr in den aktuellen Leitlinien derartig drin bin wie die Kollegen, gebe ich gerne das Wort weiter.
Und ich nehme es gerne auf, Eckart. Also in der Tat ist die Diagnose Depression ganz klar durch Kriterien beschrieben. Es müssen bestimmte Symptome vorliegen, wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und die über einen Mindestzeitraum, das sind nach den aktuellen Kriterien mindestens 2 Wochen am Stück. Und dann schauen wir uns, wir Psychiaterinnen und Psychiater, uns natürlich sehr genau die zeitliche Entwicklung solcher Symptome an, erheben eine sehr genaue Diagnose, die dann auch diese Krankheitszeichen im Lichte der Vorgeschichte des oder der Betroffenen genau betrachtet und dann wird eine Diagnose gestellt. Wir tun uns damit auch nicht leicht. Das ist eine sehr sorgfältige Arbeit, gerade weil wir zum Beispiel nichts messen können im Blut oder mit anderen physikalischen Parametern. Und so wird dann eine Diagnose gestellt, die sich natürlich unterscheidet von, sagen wir mal, Alltagstraurigkeit. Und das ist schon eine Frage, die dann sehr genau geklärt wird beim Psychiater oder bei der Psychiaterin.
Wir werden natürlich auch darüber sprechen müssen, was es eigentlich heißt. Wir gehen zu vielen Vorsorgeuntersuchungen, wenn wir, und zwar lange bevor uns irgendetwas wehtut. Aber es ist ganz schwer für viele zu sagen, oh, jetzt lasse ich mich mal überprüfen, ob ich an einem Punkt bin, der vielleicht gefährlich ist.
Also meine Erfahrung ist weiterhin, trotz aller Entstigmatisierung, wenn man sich darüber ernsthaft Gedanken macht, gibt es keinen guten Grund, nicht sich mal mit dem Psychiater zu beraten. Wie gesagt, wir sperren niemanden ein, niemand kriegt eine Zwangsmedikation. Wir beraten gern und wir freuen uns auch, wenn wir mal jemanden wegschicken können. Also wir haben alle genug zu tun, wir suchen nicht Patienten, das ist das eine. Und was ich immer ganz gut finde, so als Kriterium für sich selber, wenn man das Gefühl hat, mit seiner Niedergeschlagenheit die Kontrolle verloren zu haben, also dass das eben keine Traurigkeit ist, man kann es nicht einmal eigenes zuschreiben und deswegen bin ich traurig und wenn aber etwas vielleicht Heiteres oder Gutes passiert, geht es mir auch wieder besser, sondern wenn ich das Gefühl habe, das innere Gefühl, die Kontrolle entgleitet mir, dieser Zustand verselbstständigt sich, das ist dann oft so ein ganz gutes Warnsignal, sich da irgendwie zu beraten.
Ein Missverständnis in der Öffentlichkeit ist oft, dass Depression nur Trauer bedeutet. Und ich finde, Jakob beschreibt das ganz gut. Es ist eigentlich auch das Gefühl der Gefühlslosigkeit. Es ist eher eine Art emotionale Nulllinie als sozusagen ein starker Schwenk nur nach unten. Und diese Schwingungsfähigkeit, die einen seelisch gesunden Menschen auszeichnet, dass man sich sowohl von den aktuellen Ereignissen berühren lässt, als auch eben auch von Freude anstecken lässt, das ist eigentlich das Frühwarnsystem, das oft das Umfeld schneller wahrnimmt als man selber. Das heißt also, ein großer Irrtum der 80er Jahre Psychologie war ja immer, dass wenn man ganz tief in sich reinschaut, dass man weiß, was los ist. Und deswegen ist ein wichtiger Hinweis auch, Warnhinweise aus dem Umfeld ernst zu nehmen, wenn da jemand sagt, du hast dich verändert oder ich komme nicht mehr an dich ran oder ich erlebe dich anders, als ich dich sonst kenne. Das würde ich auch noch mit in die Runde werfen.
Das Forum zum Thema Depression, die unterschätzte Volkskrankheit mit Eckart von Hirschhausen, Maxi Bunz, Jakob Hein und Master Adli. Ja, Maxi Bunz, wo schließen Sie an das, was wir eben besprochen haben?
Ich würde gerne noch ergänzen, es gibt ja natürlich nicht nur die Psychiatrie, sondern es gibt auch die niedergelassenen psychologischen Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Und es gibt auch tatsächlich noch niederschwelligere Beratungsangebote. Das heißt, wenn man selber irgendwie das Gefühl hat, ich weiß nicht so recht, ob der Psychiater, die Psychiaterin hier die richtige Ansprechpartnerin für mich ist und da vielleicht auch noch irgendwie Hemmungen verspürt, dann gibt es Beratungsstellen, dann gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht sogar erstmal mit einem Coach zu arbeiten, sich da langsam heranzutasten, an das Thema zu schauen. Möchte ich weiterführend Hilfe in Anspruch nehmen? Möchte ich vielleicht zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin gehen und sich da langsam nach vorne zu tasten? Und ich glaube, das kann eben auch helfen, so erstmal diesen inneren Widerstand zu überwinden, sich tatsächlich Hilfe zu suchen.
Und hat Master Adli vorhin gesagt, wir können ja nicht irgendwie im Blut das untersuchen, was da passiert. Aber ich will trotzdem mal auf die somatische Ebene gehen. Also wir reden oft über Auslöser von Depressionen, Klima, Lärm, Stress. Was passiert denn im Körper? Wie können wir das denn beschreiben, was Depressionen verursacht oder verstärken kann?
Also wir haben es gerade schon gehört von Maxi Bunz. Depression ist eine Stressfolgeerkrankung. Und das bedeutet, dass als Folge von chronischer Stresseinwirkung, und wir können gleich auch nochmal darüber sprechen, was das eigentlich ist, das Stresshormonsystem im Organismus sozusagen aus dem Gleichgewicht gerät und sich nicht mehr von alleine runterregulieren kann. Das gleicht einer Art Daueralarmzustand, der im Körper entsteht. Und dieser Daueralarmzustand ist verbunden mit einer Reihe von Stresshormonen, die in viel zu hoher Konzentration dann durch den Organismus zirkulieren und dort eine Reihe von Folgen nach sich ziehen. Das berühmteste Stresshormon, das wir kennen, ist Cortisol. Und wenn das in zu hohem Ausmaß durch den Kreislauf zirkuliert, dann ist das zum Beispiel für bestimmte Hirnareale schädlich. Aber es verändert auch Stoffwechselprozesse. Zum Beispiel wird unser Fettstoffwechsel verändert. Wir können Zucker plötzlich nicht mehr so gut verwerten. Und auch unser Immunsystem verändert sich. Eine ganze Reihe von körperlichen Prozessen, die eigentlich mit so einem Dauerstresszustand, wie er typisch ist für eine Depression, dann verbunden sind.
Nun habe ich ja eigentlich als erwachsener Mensch immer den Eindruck, ich habe schon gelernt, umzugehen mit Stressfaktoren. Ich kann das immer gut einschätzen, sage ich mir. Die Frage ist, ob das stimmt. Wie ist das denn eigentlich bei Kindern und Jugendlichen, die sozusagen noch gar nicht auf irgendwelche Erfahrungen zurückgreifen können? Ich habe neulich zwei wahrscheinlich Erstklässler belauscht auf der Straße und da sagte der eine, du, ich glaube, das mit Corona hört nie wieder auf. Und der sagte das in einer Weise, wo ich sagte, oh, da müsste man aufpassen. Gibt es da eine besondere Gefährdung?
Ja, also jetzt ein Erstklässler, der vielleicht mit 6 eingeschult wurde, für den ist jetzt Corona so ungefähr das halbe bewusste Leben. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Ich gehe davon aus, dass die Kompensationsreserven sehr groß sind. Also viele Menschen haben sehr schreckliche Dinge überlebt. ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Also es ist eben so, gerade man muss immer unterscheiden zwischen Kindern und Jugendlichen. Jugendliche finden da sehr gut eigene Ressourcen und man sollte ihnen helfen, dabei diese Ressourcen zu nutzen. Ich war sehr enttäuscht zum Beispiel von der Politik im Land Berlin, als die dann Partys gemacht haben in der Hasenheide im Sommer draußen, hätte man das finanzieren und unterstützen müssen. Das war toll, das war genau das Richtige. Die haben geselliges Beisammensein mit geringstem Corona-Risiko sich organisiert und da hätten wir nicht die Polizei hinschicken sollen, sondern den Freigetränke hinschicken sollen, also alkoholfreie. Bei Kindern ist es eben so, dass da eben die Eltern hoffentlich in der Lage sind, denen diese Mischung aus Anspannung und Entspannung zu vermitteln, schöne Dinge zu machen, auch wenn es eben schwer ist. Wir beeindrucken keinen Kriegstreiber und wir beeindrucken auch kein Virus damit, dass wir ständig schlechte Laune haben, sondern wir müssen eben oder wir sollten eben versuchen, auch im Alltag eben Inseln der Resilienz und des Schönen zu finden im Miteinander. Und das ist dann eben so ein bisschen eine geteilte Aufgabe von Eltern und Kindern, aber auch Schule. Die Schulen waren damit definitiv überfordert und aber eben auch war auch die Politik damit überfordert, den Schulen dann zu helfen. Also nach dem ersten Jahr wäre es ja schon schön gewesen, wenn die Schulen da sich besser wiedergefunden hätten. Ich glaube, die Mehrzahl der Schulen in Berlin hat immer noch kein vernünftiges Internet, wo man so sagt, gut, okay, worauf warten wir, bis wir das schaffen? Und insofern ist das für Kinder und Jugendliche eine besondere Herausforderung, eine Entwicklungshemmnis auf jeden Fall. Und wir würden gut daran tun, dieses Entwicklungshemmnis auch zu berücksichtigen. Also wenn ich dann höre, dass jetzt in der 5. Klasse Gruppenaufgaben gegeben werden, weil dann die Lehrer und Lehrerinnen die Meinung vertreten, in der 5. Klasse müsste man das können, würde ich so sagen, okay, lass uns mal gucken, was mit der sozialen Entwicklung in den letzten 2 Jahren war und vielleicht können wir da andere Entwicklungsmaßstäbe für eine vorübergehende Zeit anlegen, anstatt einfach zu sagen, jetzt sind die 11, jetzt müssen die, das ist Quatsch.
Maxi Bunz, welche Rolle spielt gerade so die Vorstellung von Klimawandel oder Artensterben bei jungen Menschen im Unterschied zu Menschen, die vielleicht sagen, ach, ich kann mich erinnern, dass wir damals den Bericht des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums gelesen haben und das ist jetzt 50 Jahre her. Also wie stark spielt es eigentlich eine Rolle, sozusagen einen Zeithorizont zu wissen, auch wo bestimmte Prozesse stattfinden?
Grundsätzlich in Bezug auf den Klimawandel kann man, glaube ich, sagen, dass wir es ja allgemein mit einem Phänomen zu tun haben, was schwierig einzuordnen ist von seiner Größe und von seinen Auswirkungen her, und zwar für jeden von uns. Die Betroffenheit unterscheidet sich tatsächlich zwischen den Generationen. Also je jünger, desto eher sind die Menschen tatsächlich emotional davon auch betroffen. Dazu gibt es Studien. Auch jetzt kürzlich wurde wieder eine große weltweite Studie mit 10.000 Kindern und Jugendlichen durchgeführt, wo eben ganz klar rauskam, dass ein Großteil von denen sich wahnsinnig große Sorgen macht, dass weit über 50% Gefühle von Machtlosigkeit verspüren, auch von Wut. Das heißt, da sind schon große Emotionen im Spiel und das ist gerade bei der jüngeren Generation der Fall. Und wir kennen sozusagen aus unseren eigenen Erhebungen im Umweltbundesamt, kennen wir auch diesen generationalen Unterschied, dass also Menschen, die jünger sind, eher emotional davon betroffen sind, in einem Ausmaß, das teilweise sogar eben klinisch werden kann, sich klinisch manifestieren kann, in Form von Angststörungen oder Depressionen, als eben die ältere Generation.
Während bei der älteren Generation oder den sehr alten Menschen, die sich zum Beispiel noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern können, die Bilder, die wir jetzt gerade sehen, offensichtlich Dinge aufrufen, die sie möglicherweise meinen, auch verarbeitet zu haben.
Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man einmal ein großes traumatisches Erlebnis erlebt hat, dass das immer Spuren hinterlässt. Auch wenn man denkt, man hat es gut in den Alltag integriert, man hat es überwunden, man ist damit umgegangen. So ist es dann so, wenn eben ein Ereignis auftritt, was eben stark an dieses ursprüngliche traumatische Ereignis erinnert, dass das dann eben die ursprüngliche Stressreaktion auch wieder hervorrufen kann. Dann kann es auch zu einer Form von Retraumatisierung kommen. Und das erleben dann, glaube ich, Menschen, die eben so etwas in der Art schon mal durchgemacht haben.
Ja, das finde ich wichtig, dass wir das in der Sendung einmal thematisieren. Der RBB hat ja Hörer von jung bis alt und ich erlebe das gerade auch in meiner Familie. Meine Mutter ist als Kind schon einmal vor den Russen geflohen. Mein Großvater hat noch gegen die Bolschewiken 1918 gekämpft und ihr großer Herzenswunsch war, dass ihre Kinder und Enkel nie Krieg erleben müssen. Und das erlebe ich wirklich auch aus naher Erfahrung mit, wie einerseits in der Corona-Pandemie die ältere Generation, die schon ziemlich viel Schreckliches erlebt hatte als Kinder, gelassener war. Es gibt ja auch dieses Phänomen des posttraumatischen Wachstums, dass man auch an Krisen wachsen kann und danach mit anderen Krisen nicht im gleichen Maße aus dem Lot zu bringen ist, weil man weiß, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Das weiß man auch von Menschen, die von bedrohlichen Erkrankungen wieder geheilt wurden und so weiter, dass sie sich dann nicht mehr über vieles aufregen können, weil sie wissen, was existenziell ist. Auf der anderen Seite, das, was Maxi Bunz gerade gesagt hat, dass diese Verletzungen, die eigentlich ganz gut auch in einer Ecke schlummerten, wo sie sonst nicht wieder aktiv geworden wären, dass die jetzt bei vielen Menschen wieder hochkommen, bis hin eben zu dieser Angst vor einem Atomkrieg, dass das Urängste des Menschen gerade rührt über alle Generationen hinweg. Das ist wichtig, dass wir das auch anerkennen und natürlich auch alles dafür tun, dass wir nicht Putin diesen Gefallen tun. Wenn sein erklärtes Ziel ist, die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, dann sollten wir uns umso mehr darüber klar sein, das Beste, was man tun kann mit Angst, ist selbstwirksam zu werden, selber aktiv zu werden, statt gelähmt zu bleiben. Und das kann man natürlich auch gerade in Berlin auf viele Arten und Weisen machen, indem man Menschen zum Beispiel eine Übernachtung anbietet, indem man sich nicht pausenlos mit den Nachrichten zuballert, sondern gezielt sich nur informiert und dann eben möglichst viel auch miteinander redet und spürt, ganz, ganz viele Menschen erleben gerade eine große Welle der Solidarität, Gott sei Dank.
Und natürlich auch in Brandenburg, um das hier mal gleich zu sagen.
Oh, natürlich.
Berlin-Brandenburg. Wir haben eben schon dieses Wort von den Inseln der Resilienz gehört. Und mich interessiert das eigentlich sehr stark. Wie ist das mit der Widerstandsfähigkeit? Ich kann ja meine Abwehrkräfte gegen eine Erkältung trainieren. Ich kann, wenn ich einen Marathon laufen will, kann ich mich da heranarbeiten. Wie ist das im Bereich psychischer Gesundheit? Wie sehr kann ich da auch meine Widerstandsfähigkeit steigern?
Also es gibt Menschen, die sind von Natur aus so gestrickt, dass sie mit Resilienz ausgestattet sind. Das sind Menschen, die sind zum Beispiel nicht so sehr von Hause aus darauf aus, dass immer alles nach einem berechneten Plan vonstatten geht. Die haben ein bisschen mehr sozusagen Flexibilität vom lieben Gott mitbekommen. Und das, sowas schützt natürlich. Aber zu einem ganz großen Teil lässt sich Resilienz in der Tat auch trainieren. Also zum Beispiel sowas wie emotionale Flexibilität, das habe ich gerade schon genannt, das kann man richtig üben. Das machen wir dann auch in der Psychotherapie. Mal Fünfe gerade sein lassen, das kann man üben, mit Unsicherheit umzugehen. Das kann man zwar nicht mehr ganz so leicht, aber trotzdem auch trainieren, sodass Resilienz in der Tat etwas ist, was man durch zum Beispiel gute Psychotherapie hochfahren kann.
Und kann man das auch, indem man beispielsweise sich Ziele steckt, die man auch erreichen kann? Also jetzt nicht den Klimawandel stoppen, aber eine Wiese mit Pflanzenarten retten, das ist ja dann auch eine Therapie, nicht nur für die gebeutelte Natur, sondern auch für mich.
Ja, also alles, was die Selbstwirksamkeit stärkt, stärkt auch die Resilienz. Und da reichen eben kleine Schritte tatsächlich. Ne? Und das können wirklich kleine Aktivitäten sein. Das Hauptsache ist, man kommt in Bewegung, man macht was und man wird aktiv. Darüber kriegt man auch wieder ein gewisses Gefühl von Kontrolle. Ich habe irgendwie doch ein bisschen die Kontrolle darüber, zumindest über meine eigenen Handlungen, was ich tue. Und ich kann sehen, wenn ich hier diese Blumenwiese pflanze, dann kommen Bienen dahin. Das ist wiederum gut für die Biodiversität und so weiter. Das heißt, es sind auch die kleinen Dinge, die uns helfen zu erkennen, dass wir eben doch was tun können. Und das stärkt immer die Resilienz.
Die Empfehlung ist nicht viel schlafen, viel Ruhe, raus aufs Land, sondern sich auch den Dingen stellen.
Doch, doch. Also gesund schlafen ist schon auch sehr wichtig und sich ausruhen können. Es geht nur darum, dass man, wenn man jetzt irgendwie tagsüber die Decke über den Kopf zieht und nicht sozusagen das Gehirn auch mal lüftet, übertrieben gesagt, aber eben raus an Sonnenlicht zu gehen, wenn man darauf verzichtet, ich beschreibe es immer meinen Patienten so, wenn sie rausgehen, wissen wir nicht, ob es ihnen besser gehen wird. Aber wenn sie den ganzen Tag und die ganze Woche im Bett verbringen werden, wissen wir, dass es ihnen nicht besser gehen wird. Das ist schon wichtig, auch für die Grundbedürfnisse zu sorgen, genügend Schlaf. Ganz kurz, also so ein Thema, was jetzt uns, was uns Experten vielleicht allen und Expertinnen klar ist, diese ganzen Stresssysteme, die sind wunderbar, die funktionieren und die sind absolut, die funktionieren sozusagen ganz sicher. Das Problem ist, dass sie eben alle für kurze, also Momente gedacht sind. Die Stresssysteme sind dafür gedacht, dass ein Tier entweder durch Flucht oder Kampf sozusagen eine Stresssituation bewältigt. Und wir Menschen sind eben in der Lage, über Dinge, die uns nicht direkt bedrohen, uns Gedanken zu machen und deswegen länger anhaltenden Stress zu haben und auch zu empfinden. Und deswegen müssen wir uns in besonderem Maße eben auch über unsere Selbstregulationsmechanismen und Selbstwirksamkeitsmechanismen Gedanken machen.
Ein sehr plastisches Beispiel dafür ist die Beobachtung, dass Menschen, die einen Hund haben, automatisch viele Dinge tun, die sie vor Depressionen schützen. Also ein Hund ist ja ein sehr guter Verhaltenstherapeut in dem Sinne, dass er morgens, wenn der innere Schweinehund uns sagt, ach komm, bleib noch ein bisschen liegen, eine klare Ansage macht, du stehst jetzt auf oder ich kack dir den Teppich voll. Und dann steht man auf, dann geht man um den Block und man hat automatisch Dinge, die helfen. Zum einen ist tatsächlich, obwohl depressive Menschen sich oft unausgeruht fühlen, zu lange zu schlafen, nicht förderlich, sondern eher Rhythmus halten und auch sogar eine gewisse Schlafbegrenzung. Da gibt es auch in den Kliniken ja auch diese Idee mit Tageslichtlampen manchmal den Schlafrhythmus wieder auf zu resetten. Zum Zweiten hat der Hund eine automatische soziale Funktion und die ist, dass man über einen Hund sofort mit anderen Leuten auch in Kontakt kommt. Also auch gegen diese Isolation wirkt er. Und drittens hat man eine automatische Bewegung und einen Grund, also im Leben. Ich bin ein großer Fan von Viktor Frankl, der die Logotherapie immer mit der Sinnfrage auch verbunden hat. Also das sind auch ist für mich eine gute Metapher und man braucht auch keinen physischen Hund. Man kann auch so morgens einmal um den Block gehen, sei es um Brötchen zu holen, eine Zeitung oder was auch immer. Aber solche kleinen Rituale können tatsächlich ein Anker sein. Aber ich möchte zum Maxi noch ergänzend ein Gefühl reinbringen, was ich erst bei der Recherche für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, entdeckt haben, nämlich die Solastalgie.
Weiterhin sprechen bei uns über Depressionen und andere psychische Erkrankungen, über persönliche Hilfe und gesellschaftliche Herausforderungen, über die müssen wir jetzt gleich auch noch sprechen, die Diplompsychologin Maxi Bunz vom Umweltbundesamt und Jakob Hein, Master Adli und Eckart von Hirschhausen. Bevor ich sie abgewürgt habe, Eckart von Hirschhausen, hat Master Adli den Finger gehoben und wollte auch noch mal etwas sagen, das schließen wir jetzt an.
Eckart von Hirschhausen hat gerade die Rezepte Kiste der Resilienz so wunderbar präsentiert. Und einen Punkt möchte ich gerne noch mal ganz deutlich unterstreichen. Und das ist soziale Verbundenheit zu anderen Menschen. Wir sind soziale Wesen und sozialer Kontakt ist ein richtig wirksames Antidot gegen chronischen Stress, gegen psychische Anspannung. Und eines der wichtigsten Dinge, die wir als Präventionsmaßnahme machen können, um uns psychisch gesund zu halten. Wir haben jetzt gerade während der Pandemie gesehen, wie viele Menschen unter zunehmender Isolation gelitten haben und damit auch mehr psychische Beschwerden zutage gebracht haben. Es gibt Gott sei Dank über die letzten Jahre in Deutschland und auch international eine zart aufkeimende Einsamkeitsforschung, die zeigt, wie viel psychische Belastung von Einsamkeit, übrigens einem der ebenfalls ganz großen tabuisierten Themen unserer Zeit, ausgeht. Es gibt sogar sowas wie eine Einsamkeitssterblichkeit. Einsamkeit ist eine Form von chronischem Stress. Einsamkeit kann Depressionen nach sich ziehen. Und deswegen finde ich, sollte es genauso selbstverständlich wie das tägliche Zähneputzen sein, einem Menschen unserer Wahl mal eine nette Nachricht zu schicken über SMS oder E-Mail oder mal anrufen, weil gerade diese soziale Verbundenheit hilft und sie schützt auch vor psychischen Problemen.
Oder aus dem Fenster winken auf ganz analoge Weise, wenn da ein Nachbar...
Wenn jemand falsch parkt.
Das kann man ja auch freundlich machen.
Das ist bei mir am Schlossteich kaum zu sehen, wenn ich da aus dem Fenster winke. Aber naja, ich probiere es auf jeden Fall mal.
Naja, entscheidend ist ja, dass man winkt. Ob da jemand zuguckt, ist die andere Frage. Genau.
Es ist eben schon angeteased worden von Eckart von Hirschhausen, sein im vergangenen Jahr erschienenes Buch Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Ich habe beim Lesen dieses Buches zwischenzeitlich immer gedacht, oh, das ist ja alles sehr, sehr, sehr schlimm. Und dann, oh, da gibt es aber viele tolle Ideen, wie man das Schlimme aushalten kann. Ein Kapitel ist Solastalgie gewidmet, also der Trauer über das, was für immer weg ist. Und es geht auch ein bisschen darum, auch diese Trauer aushalten zu können.
Ja, aber es geht auch erstmal darum, die wahrzunehmen. Also ich habe mich natürlich auch gefragt, warum wissen wir seit 50 Jahren, bricht Club of Rome, dass wir im Prinzip als Menschheit gerade dabei sind, uns selber abzuschaffen. Also wir sind in einer absolut existenziellen Krise. Vor wenigen Tagen ist der Bericht des Weltklimarates, des IPCC, mit Beteiligung aller Regierung verabschiedet und bekannt geworden. Das ging durch die Kriegsnachrichten ein bisschen unter.
Zur Erinnerung, dies ist die Sendung vom 13. März.
Aber wir führen noch sozusagen einen anderen Krieg und das ist der Krieg gegen die Naturgesetze. Und deswegen auch dieser bisschen optimistische Titel, wir könnten es so schön haben auf dieser Erde und gesünder. Aber wir tun so, als wäre ein CO2-Molekül beeindruckbar durch ein Paris-Abkommen. Für ein CO2-Molekül ist es auch völlig egal, aus welchem Land es kam, sondern es überhitzt uns einfach global. Und ich glaube, dass das eben auch, wo wir so viel psychologische und therapeutische Kompetenz hier versammelt haben heute in dieser Runde, wichtig ist anzuerkennen, dass das, was wir eigentlich sozusagen an therapeutischem Handwerkszeug auch haben und hatten, auf eine Art und Weise noch keine gute Antwort auf das hat, was jetzt vor uns liegt. Also wir hatten in Teilen dieser Runde auf dem Deutschen Psychiaterkongress, DGPPN, auch einen Moment, wo es für mich Klick gemacht hat, wo es um die Angst vor den Veränderungen geht, die Maxi Bunz gerade auch beschrieben hat, auch bei den Kindern und Jugendlichen. Normalerweise ist ja der Job von einem Therapeuten, einer Therapeutin bei Angststörungen zu sagen, nee, pass mal auf, das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass dir das passiert, dass du im Fahrstuhl irgendwie schlimme Sachen erlebst oder dass, wenn du über einen offenen Platz gehst, dass da schlimme Dinge passieren. Und auf eine kuriose Art und Weise ist bei der Klimakrise eher das gegenteilige Gefühl das Problem, nämlich dass wir das immer noch nicht richtig ernst nehmen, was da auf uns zukommt. Und das ist auch etwas, was ich wichtig finde, dass auch gerade Aktivistinnen und Aktivisten auch fassungslos sind, wie wenig uns dieses Thema, was eigentlich uns alle viel tiefer bedroht, als wir uns das gewahr sind, uns irgendwie immer noch das Gefühl, ach, dafür ist jetzt morgen Zeit, wir haben ja gerade eine andere Krise. Und so Nostalgie ist auch erstmal wichtig wahrzunehmen, dass ich bin ja Berliner, bin mit meinem Vater Wildschweine gucken, mit dem Rad morgens gefahren durch den Grunewald. Und wenn man heute durch den Grunewald oder auch natürlich auch durch Brandenburger Wälder mit dem Fahrrad fährt, dann gibt es doch auch bei jedem mitfühlenden Menschen eine tiefe Trauer über das, was wir jetzt schon verloren haben an Vitalität. Diese drei trockenen Jahre, die haben ganz, ganz viele Bäume wirklich gekillt. Ein, zwei Jahre können Bäume auch noch resilient sein und das wegstecken, aber diese Kombination von Dürre und dann auch diesen Extremwetterereignissen führt dazu, dass da so viel Totholz durch die Gegend geflogen ist, dass mir das wirklich seelisch auch Schmerzen bereitet. Und da glaube ich eben, dass es wichtig ist, das erstens zu sehen und auch zu kapieren, das ist nicht jetzt mehr eine linke grüne Ökospinnerei, sondern das passiert jetzt und hier. Und es wird ganz, ganz lange brauchen, bis die Wälder sich davon erholt haben, wenn überhaupt. Und das ist auch für konservative Menschen, die jetzt gar nichts mit der Grünen Partei anfangen, auch so ein Augenöffner, weil eine Beziehung zum Wald haben ganz, ganz viele Menschen. Das heißt, wenn wir vorhin darüber geredet haben, wie wichtig es ist, in der Natur Zeit zu verbringen, kann es auch nach hinten kippen, wenn man merkt, dass die Natur mit uns Menschen auch leidet durch den menschengemachten Klimawandel. Da sind wir Täter und Opfer gleichzeitig. Das ist schwer zu verkraften.
Und da stelle ich jetzt gerne die Frage hier an meine Experten. Wir haben sehr stark darüber gesprochen, was kann ich selber tun, was kann ich in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten machen, wie kann ich Resilienz entwickeln, wo müssen wir auch tatsächlich an grundsätzliche Fragen heran, ändere die Welt, sie braucht es. Also die Städte, die Unwirtlichkeit der Städte muss aufgebrochen werden, bestimmte Formen von Stressfaktoren müssen minimiert werden. Das ist dann schon eher eine gesellschaftliche Frage, eine Frage, die nicht unbedingt die Therapeuten zusammen mit ihren Klienten besprechen müssen, sondern die in die gesamte Gesellschaft geht.
Also es gibt natürlich in Sachen Prävention auch viel zu tun auf gesellschaftlicher und auf politischer Ebene jenseits eines Therapeutinnen-Patientinnen-Verhältnisses. Sie haben gerade das Thema Städte erwähnt. Das ist ein Thema, was mich selbst besonders umtreibt. Ich habe darüber mit Kolleginnen zusammen die Disziplin der Neurourbanistik mal gegründet vor ein paar Jahren. Wir wollen herausfinden, was eigentlich das Problem in Städten ist, warum Menschen, die in Städten wohnen, häufiger an Depressionen erkranken, übrigens auch häufiger an Schizophrenie erkranken, wollen dem, was wir als Stadtstress bezeichnen und was wahrscheinlich auch die Ursache für diese Krankheitshäufung ist, auf die Schliche kommen. Und es gibt in der Tat einiges, was wir in der Stadtplanung, was wir in der Gestaltung und dem Bau unserer Städte machen können, um Menschen psychisch gesund zu halten, um einen Teil von Depressionen zu verhindern. Und um ein Beispiel zu nennen, in der Stadt sind öffentliche Räume, die dafür sorgen, dass Menschen miteinander in Kontakt geraten, die für Verbundenheit, für soziale Kohäsion sorgen, Orte, die für unsere psychische Gesundheit ganz relevant sind. Kulturräume, also jedes Theater, jeder Konzertsaal, jede Bibliothek hat eine genauso wichtige soziale Funktion. Jede Bühne in dieser Stadt Berlin und auch anderswo hat einen Public Health Auftrag, einen Gesundheitsauftrag. Das sind Dinge, von denen ich mir wünschen würde, dass sie auch in der Stadtplanung, auch in der Politik hörbar werden, ankommen.
Ich glaube, dass ein Mensch, der unter einer schweren Depression leidet oder dem es sehr, sehr schlecht geht und der sehr wenig Widerstandskraft spürt, dieser Mensch wird sicherlich wenig dazu beitragen können und wenig eben nach außen auch wirken können, auch in einem positiven Sinne. Und insofern ist es auch immer schon unsere Aufgabe gewesen, dass die Menschen sich nicht überfordert fühlen vom Leben, was immer auch sehr schwer ist. Also wir zeigen ja in Psychotherapie zum Beispiel, zeigen wir ja Menschen auch immer, wie stark Veränderung eben zu einer Verbesserung des Wohlbefindens führen kann. Und so sehe ich das eben auch. Also wenn die Menschen dann eine Selbstwirksamkeit spüren und erleben, dass sie dann eben ja auch so Möglichkeiten wie also Teilnahme an Fridays for Future, aber eben auch vielleicht eine Veränderung der Ernährung hin zu einer viel umweltfreundlichen Ernährung, die dann in Klammern nicht sehr viel mehr Fleisch enthält, dass solche Dinge wir auch ermöglichen, um die Menschen zu stärken. Also für mich ist das keine Trennung. Also wir sagen natürlich immer zu den Menschen, okay, wir können die Welt nicht besser machen. Also diese Faktoren müssen schon ein bisschen außen vor bleiben. Aber wenn du es schaffst, dass du dich besserst, kannst du natürlich auch nach außen wirken. Und deine Heilung kann auch Teil von einer größeren sein.
Maxi Bunz, ich hatte das vorhin gesagt, ich meine, das Umweltbundesamt hat ungeheuer viele Aufgaben, forscht in ungeheuer vielen Bereiche hinein. Wie stark ist eigentlich das, was Sie da bearbeiten, verwoben mit all diesen anderen Fragestellungen dieses Amtes?
Also schwerpunktmäßig bearbeite ich ja auch im Umweltbundesamt das Thema der psychischen Folgen des Klimawandels, aber generell auch die psychischen Folgen ja aufgrund von Umwelteinflüssen wie zum Beispiel auch Lärm und Stadtgrün und so weiter. Diese Themen, gerade diese Umweltthemen, sind, wie Sie schon gesagt haben, miteinander verwoben, aber sie sind auch mit so ziemlich allem verwoben, was es auf dieser Erde gibt.
Das ist ja etwas, was wir gelernt haben im Zusammenhang mit ökologischen
Debatten. Ja, es steht alles sozusagen miteinander in einem System und deswegen müssen wir immer schauen, wenn wir in einem Rädchen drehen, was passiert mit dem gesamten Rest und deswegen ist es auch so schwierig, so bestimmte Phänomene wie den Klimawandel isoliert zu betrachten, weil es sich auf so viele Bereiche des Lebens eben auswirkt. Und klar, das, was ich im Umweltbundesamt mache, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen dann auch mit bedienen. Aber es greift alles immer ineinander.
Jeder Fünfte erkrankt im Laufe seines Lebens an Depressionen. Und eine Frage treibt ja dabei viele um. Was sind Anzeichen einer akuten Gefährdung bis hin zum Suizidwunsch? Und dann ist der Moment da? Und daraufhin hat Eckart von Hirschhausen ganz am Anfang in seinem ersten Statement schon hinarbeiten wollen. Dann ist der Moment da, wo ich oder mein näheres Umfeld sofort reagieren muss. Wenn ich die Polizei brauche, gibt es 110, die Feuerwehr 112. Und meine Schwierigkeit mit Behörden, das ist die 115. Warum gibt es eigentlich keine Nummer für diese Suizidprävention? Sie haben im deutschen Fernsehen bei einer Riesenquote eine Petition mit an die Öffentlichkeit gebracht, die da etwas ändern will. Was genau fordern Sie?
Vorneweg muss ich sagen, es gibt viele Menschen, die sich zum Beispiel bei der Telefonseelsorge schon ehrenamtlich engagieren. Und es gibt auch eine Reihe von anderen, die Nummer gegen Kummer und andere auch Peer-to-Peer, also altersgerechte Telefonangebote, wenn ich als 18-Jähriger nicht so gerne mit einem ehrenamtlichen 65-Jährigen rede, sondern lieber mit jemandem zwischen 20 und 30. Auch dafür gibt es Angebote. Aber die sind leider erstens nicht für alle bekannt und zugänglich und eben auch nicht dauerhaft professionell, sagen, auf dem Level, wo man sein könnte. Und deswegen diese Initiative, die Idee kam aus den USA, weil es dort gelungen ist, mit einer Musikveranstaltung, die Millionen geschaut haben, eine sehr einfach merkbare Nummer populär zu machen. Und dann hat man danach gesehen, erstens kamen viel mehr Anrufe auf diese Nummer und zweitens fanden in dieser Zeit dann auch weniger Suizide statt. Das ist immer mit Kausalität und Korrelation so eine Sache wissenschaftlich, aber es ist total naheliegend, dass wirklich diese Öffentlichkeitsaktion dazu beigetragen hat, Menschen von diesem letzten Schritt zu bewahren, nämlich sich selber das Leben zu nehmen. Und wie häufig das ist, dass wenn man mal drüber nachdenkt, jeder kennt doch irgendjemand aus dem Umfeld, der diesen Suizid gewählt hat. Und da gibt es auch immer wieder diese seltsamen Phänomene, das nennt sich Werther-Phänomen, das werden dann sehr viel darüber berichtet wird, über bestimmte Arten, dann kann es auch dazu führen, dass Nachahmer dann diesen Schritt machen. Das hat man auch nach dem Tod von Robert Enke gesehen und so weiter. Das heißt, wir müssten viel stärker darauf achten, dass die Medien, und deswegen freue ich mich, dass wir gerade die Gelegenheit haben, dafür sorgen, dass es so wichtig ist, A, zu wissen, dass Suizid fast immer im Rahmen einer behandelbaren psychiatrischen Erkrankung passiert. Das heißt, es ist nichts Heroisches im Sinne von Freitod und Bilanz und das mag es am Ende des Lebens geben, aber für die ganz, ganz hohe Anzahl der Suizide, die in Deutschland passiert, ist es wirklich ein behandelbarer Grund. Und deswegen hat jeder Mensch auch das Recht, jemanden, der offenbar suizidal ist, auch davon abzuhalten, weil praktisch alle Menschen, die gerettet wurden, im Nachhinein dafür dankbar waren. Also das ist auch wichtig, darüber zu reden, was es auch für Missverständnisse gibt. Auch Angehörige, auch Freunde haben das Gefühl, ich darf das auf keinen Fall ansprechen. Vielleicht bringe ich den depressiv verstimmten Menschen mir gegenüber erst auf den Gedanken. Da kann man sicher sein, dieser Gedanke kam schon viel früher. Und deswegen ansprechen, aber vor allen Dingen auch immer wieder darauf drängen, sich professionelle Hilfe zu holen, muss viel leichter werden. Und dafür engagiere ich mich jetzt mit mehreren Fachgesellschaften und Kolleginnen und Kollegen zusammen, damit das in Deutschland auch passiert. Wir hatten auch Michael Patrick Kelly in der Hirschhausen Quiz des Menschen Sendung. Wir könnten bei Sing Mein Song auch mal einen Wettbewerb machen, wer dann den coolsten Song zu dieser Nummer macht. Also die Ressourcen sind da, jetzt braucht es aber einen öffentlichen Aufschlag und dafür gibt es diese Petition. Ich verlinke die gerne auf den sozialen Kanälen dann nach dieser Sendung.
Und vielleicht haben wir dann alle eben nicht nur in unserem Portemonnaie die Nummer, um unsere Kreditkarte sperren zu lassen, sondern vielleicht auch eine solche Nummer, die so einfach ist, dass man sie eigentlich im Kopf behalten kann. Wir wollten einen Einstieg machen in das Thema Depression und andere psychische Erkrankungen. Wir wollten ermuntern, sich eingehend damit zu befassen, weil inzwischen ja auch der ein oder die andere Prominente sich dazu geäußert hat. Ich bedanke mich recht herzlich bei Master Adli, dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Fliedner Klinik in Berlin, bei Maxi Bunz, der Diplompsychologin, die im Umweltbundesamt Dessau wissenschaftliche Referentin ist, bei Jakob Hein, Schriftsteller und niedergelassener Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und der Publizist, Fernsehmoderator und Arzt Eckart von Hirschhausen. Ich danke alle, die uns zugehört haben, für ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten das Forum, das wir am 13. März zum ersten Mal ausgestrahlt haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.